das Gebet oder der Lobgesang der Hanna aus 1. Samuel 2. Lass uns mal reingucken. Und ich möchte, um das besser zu verstehen, welche Dimension das hat, eben auch neue Himmel, neue Erde. Dass es also nicht etwas ist, was aus dem Nichts kommt. Die jetzige Himmel und Erde ist nicht aus Erscheinenden geschaffen. Also Gott hat das kreiert aus dem Geist. Und der neue Himmel und die neue Erde, der haben in Bezug zu dem, was wir kennen. Und ich denke, dass der Predigtext, der uns zum Auferstehungstag gehen wird, uns ein Stückchen Verständnis dafür gibt, was das auch bedeutet, in dieser neuen Schöpfung heute schon zu leben. Und haben dort ein alttestamentliches Beispiel. Diesem Lobpreis, der Hanna geht, großes Leid voraus. Wir lesen im ersten Kapitel, und es war ein Mann aus Ramathaim Zufim vom Gebirge Ephraim. Sein Name war Elkana, der Sohn der Jehovams, ein Ephraimiter. Er hatte zwei Frauen, der Name der einen war Hanna und der Name der anderen Peninna. Peninna hatte Kinder und Hanna keine. Dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Dort, wo der Priester war. Interessant ist, ich habe mal geguckt, was die Bedeutung dieser verschiedenen Namen ist. Der Ort wird wirklich nur ein einziges Mal in der Bibel genannt. Ramathaim Zufim und heißt Berg oder Hügel der Wächter. Wir finden das Wort Wächter regelmäßig im Zusammenhang mit prophetischen Reden. Also ganze Menge. Wir finden das auch in den Psalmen und in den Sprüchen, zum Beispiel Gott schaut, also Ausschau, Wächter ist dasselbe hebräische Wortstamm. Gott schaut aus über die ganze Erde, und zwar auf Böse und Gute. Gott selber ist ein Wächter. Und wenn Jesus uns sagt, wachet und betet, auf dass wir nicht in Versuchung kommen, erinnert er uns an eine wichtige Aufgabe, eine gottgemäße Aufgabe, nämlich wachsam zu sein. Wenn ich heute so um uns herum gucke, dann ist eher alles andersherum klar. Gut, schläfrig zu sein, sich wegzubieben, zu chillen, Jugendwort. Das Wort Gottes ruft uns zur Wachsamkeit auf. Das Erste. Und der große Prophet Samuel stammt aus einem Nest, aus einem Ort, was seine Bestimmung eigentlich vorbildet. Berg der Wächter. Und ich denke nicht, dass das Zufall ist. Sein Vater Elkana, dessen Name bedeutet Besitz Gottes oder von Gott gekauft. Bin ich so fit im Hebräischen, dass ich das endgültig bestimmen könnte. Das kann auch durchaus heißen, für Gott erkauft. Deswegen, ich fasse das so zusammen, Besitz Gottes. Ich weise mal darauf hin, weil das wichtig ist. Ich habe in meiner Ausbildung damals als Sozialtherapeut in meiner allerersten Stunde, Selbsterfahrung gehört immer mit dazu, die Macht des Namens zu lernen. Und Wir waren aber 18 Leute in diesem Kurs und es wurde sich wirklich viel Zeit genommen, dass jeder sich mit dir, mit seinem Namen und mit der Macht des Namens beschäftigt. Wenn wir getauft sind, sind wir auf den Namen Jesu getauft. In, nicht nur in 1. 15, in diesem berühmten Auferstehungskapitel, sondern zum Beispiel auch in Römer 6, wird darauf hingewiesen, dass wir in den Tod hineingetauft sind, um mit Christus zu leben. Der Erstling einer neuen Schöpfung. Ich weiß nicht, wie zufrieden jeder mit seinem natürlichen Namen ist. Ich war immer sehr dankbar. Der Freier, die Bedeutung meines Namens. Dass meine Eltern darauf geachtet haben und sogar haben versucht, unseren Kindern wieder Namen mit Bedeutung zu geben. Weil das etwas mit den Menschen macht. Aber dieser Name ist der irdische Name. Unser himmlischer Name ist unser Beruf. Jeschua. Gott rettet. Und wenn Christus in uns wohnt, durch seinen Geist, dann wird diese Rettungskraft Gottes in uns erfahrbar sein. Zweites Beispiel. Die meisten kennen das schon. Als ich vor 12 Jahren sterbend in der Klinik lag, habe ich das immer wieder erlebt, wann immer ich besucht worden bin von Gläubigen, ist die Macht des Todes gelegen. Ich war in einem monatelangen Prozess. Ich bin 5-mal gestorben, 5-mal zurückgekommen. Und Sterben ist kein einfacher Prozess, dass man einfach so weg ist, sondern man quält sich. Und Gott hatte mir vorneweg gesagt, dass ich wieder gesund werde. Und manchen Nachmittag, das war also, wenn die ganzen Untersuchungen und so alles vorbei war, dann ging der Überlebenskampf los. Jeden Nachmittag. Und ich habe oft gebeten und habe gesagt, Herr, wie soll ich diesen Abend schaffen? Geschweige denn gesund werden. Dann klopft das und da kommt jemand mich besuchen. Und ich habe das oft erzählt, etwa 20 Mal habe ich gedacht, das ist die Freude, dass ich jemanden nach langer Zeit wiedersehe, bis ich gemerkt habe, der Effekt ist immer dasselbe. Ob ein frisch getaufter Afghane, der nur von mir gehört hat, den ich nie vorher gesehen habe, mich besucht, ob jemand aus meiner Familie oder aus der Gemeinde oder ob jemand von einem Leiter von einem Missionswerk mit einer Flasche Salböl, der über mir gebeten hat. Immer exakt dieselbe Erfahrung. Ich kriege Kraft, ich kann nach ungefähr einer halben Stunde aufstehen und ich kann, wenn die sich nach einer Stunde verabschiedet haben, mit ihnen den langen Krankenhausflur lang gehen, bis sie verstehen. Bis ich gemerkt habe, es ist Christus in uns. Nicht nur die Hoffnungsmöglichkeit, sondern das Leben. Und deswegen ist mir Matthäus 25 neu wichtig geworden. Ich war krank und er hat mich besucht oder nicht. Ich habe im Gefängnis mich besucht oder nicht. Es macht diesen existenziellen Unterschied. Wenn wir mit Christus unterwegs sind, ist seine Kraft in uns. Seine Auferstehungskraft. Und wir finden das tatsächlich schon im Alten Testament. In solchen heiligen Leuten. Dieser Mann hatte zwei Frauen. Eine, ich fange mal mit Peninna an, hatte auch einen schönen Namen. Perla heißt er. Er muss eine schöne Frau gewesen sein. Wenn er einen Schwarm Kinder hat, dann hat er sie auch als Frau behandelt. Das heißt, er hat regelmäßig mit ihr geschlafen. Das war ihre natürliche Schönheit. Jeder Mann ist von natürlicher Schönheit angezogen. Hatte aber auch noch eine Frau mit einer ausgesprochen geistlichen Schönheit. Der Name Hannah bedeutet sowohl anrufen, als auch erbarmen, als auch Gnade. Die hebräische Sprache ist so weit. Den Mann hat sie ebenfalls lieb gehabt, aber es heißt, der Herr hat ihren Mutterleib verschossen. Er ehrt sie auf eine besondere Weise und das hat natürlich immer neu den Frust ihrer Nebenbuhlerin hervorgehoben und sie versucht immer dann, wenn sie vor Gott sind, diese Hanna zu dienen. Und dann, die meisten werden die Geschichte kennen, dann ist sie dort, erbittert im Geist, heißt das. Also, nee, erbittert in der Seele. Das ist ein interessanter Ausdruck. So wie er das Jahr für Jahr tat, so kränkte sie sie. Also Beninadir, Hannah. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, und sie weinte und aß nicht. Und der Kana, ihr Mann, sprach zu ihr: Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Und die antwortet nicht. Ich sage das mal den Ehemännern hier unter uns. Ihr werdet immer wieder solche Erfahrungen machen. Wenn eure Frau wirklich unter Druck ist und ihr versucht, da was aus ihr rauszuholen, dann trefft ihr auf eine Mauer. Und das ist nicht ungewöhnlich, tröstet euch, Elkana ging es nicht anders. Aber sie redet. Sie geht und sie redet zu Gott. Und das sage ich wieder den Frauen unter uns. Ehe ihr euch erbittert oder ehe ihr mit anderen kämpft, die euch unter Druck setzen, versucht diesen Weg. Geht zum Herrn. Und dann, wer die Geschichte gut kennt, weiß, das war keine schöne Erfahrung. Das heißt, sie betete ohne Stimme, aber ihre Lippen bewegten. Wir haben in Deutschland ja eher eine andere Art. Entweder wird wirklich laut gebetet oder nur im Herzen. Ich habe das gerade in Osteuropa und auch im persischen Sprachraum aber erlebt, dass diese Art des Betens, wie das von Hannah haben, ganz verbreitetes Flüstern. Man findet wurde, der Geist ist beteiligt, ohne dass man das laut macht. Ich empfinde das. Ich habe das wirklich in anderen Kulturen gesehen, dass man auch so liest. Dass man nicht nur in Gedanken liest, wir sind so trainiert, sondern dass man die Worte formt. Man muss sie nicht zwingend laut aussprechen, aber man beteiligt den Geist in Boden. Teste das mal. Das Wort Gottes wird viel tiefer in euer Herz und auch in eure Erinnerung fallen, wenn ihr auch diese Methode benutzt. Und so betet diese Frau und Eli, der wohl zu dieser Zeit auch schon nicht so richtig gut gesehen hat, der Priester sieht das und herrscht sie an. Was gebärdest du dich wie eine Betrunkene? Hast du gar keine Ehrfurcht, kommst hier in das Haus Gottes und dann breitest du deinen Rausch aus. Also er fährt sie sehr heftig an. Und sie antwortet respektvoll: Mein Herr, ich bin betrübt. Ich bin nicht angetrunken, ich bete. Und es ist eine interessante Sache. Man mag ja von Eli halten, was man will. So ein nachlässiger Vater er gewesen ist und seine beiden Söhne nicht in den Wegen Gottes unterwiesen hat. Er hat ein Geheimnis Gottes verstanden. Das gilt bis heute ebenfalls. Ich lese einmal Vers 5, denn Hannah antwortete und sprach: Nein, mein Herr, eine Frau beschwerten Geistes bin ich, weder Wein noch starkes Getränk habe ich getrunken, sondern ich habe meine Seele vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus der Fülle meines Kummers und meiner Kränkung habe ich bisher gelebt. Und Eli antwortete und sprach: Gehe hin in Frieden, und der Gott Israels gewähre deine Bitte, die du von ihm erbeten hast. Und sie sprach: Möge deine Magd Gnade finden in deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges. Und das Wort Gnade ist praktisch ihr Name. Was erleben wir hier? Diese Priester, ohne zu fragen, was sie den für ein Kummer hat oder was sie bietet, stellt sich zu ihr und erfüllt damit den Auftrag Jesus, was zwei von euch erbitten werden, übereinkommen werden zu bitten, will ich tun. Wir müssen nicht immer wissen, bis ins Detail erforschen, was ein anderer betet. Aber wir können uns zu ihm stellen. Und der Herr wird erhören. Ich finde es ganz wichtig, dass wir dieses Geheimnis beachten. Das Geheimnis der Übereinstimmung. Die Frau war eben gemaßregelt worden von einem Diener Gottes. Der Mann war selber nicht auf der Höhe. Aber sie kommen überein, eine Bitte gemeinsam vorzubringen. Und Gott hört. Und dann kommen wir ins zweite Kapitel, und das ist eigentlich der heutige Predigtext. Und Hannah betete und sprach. Und zwar war das, nachdem der Sohn geboren war und sie ihr Versprechen, nämlich ihren Sohn Gott zu weihen, auch eingehalten hatte und ihn entlöhnt hat und ihn dann in den Tempel bringt und damit ein Ganzopfer bringt. Sie hat so entschieden, dass sie den nicht, ich sag mal, dass sie ihr Versprechen nicht oberflächlich erfüllt, ihn nach einem Jahr wieder mitzubringen. Dann weiß er nämlich, dann muss der Priester ihn hier wieder nach Hause geben, damit sie ihn entwöhnt, sondern sie behält es. Und das ist vielleicht eine zweite Sache, die wir aus dieser ganzen Geschichte lernen können. Es geht nicht um formale Erfüllung, sondern es geht, wenn wir Gott ein Versprechen gemacht haben, es geht um wirkliche inhaltliche Erfüllung. Und das nimmt uns nicht aus unserer nüchternen Verantwortung. Wenn wir Gott etwas versprechen, dann dürfen wir weiterhin auch mit unserem Verstand daran beteiligt sein, wie das umgesetzt wird. Und sie setzt das in einer Weise um, dass sie den Sohn entwöhnt, und das meint nicht nur von der Mutterbrust, sondern auch von dem mütterlichen Zug. Ich weiß, es steht kein Alter hier. Knabe, das kann zwischen 6 und 12 Jahren sein, etwa. Also entwöhnt heißt dann, wenn eben ein Kind nicht mehr ständig nach der Mutter schreit, sondern schon interessiert ist, was Neues zu lernen. Gehe ich von aus, etwa im 6. Lebensjahr wird sie den Jungen dorthin gebracht haben. Und dann hat sie ihn maximal nach einem Jahr gesehen. Aber dann war die Bindung zu ihr schon gelöst und er war konzentriert, dem Priester zu dienen. Und wusste, seine Berufung ist, Gott zu dienen. Und dann hören wir diesen Lobgesang dieser Frau. Und da ist mir was wichtig geworden dabei. Lass uns das mal gemeinsam lesen. Und Hannah betet und sprach. Vielleicht nochmal vorher das Ende. So blieb die Frau still ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und sobald sie ihn entwöhnt hatte, brachte sie ihn mit sich hinauf, samt 3 Stieren und so weiter. Das war also nicht die Entwöhnung, das ist damals anders gewesen als heute, also nicht mit einem Dreivierteljahr oder 3 Monaten, wie das heute ist, sondern die Entwöhnung war wirklich, wenn ich Kind sagt, war von der Mutter. Ich kenne selber noch Leute, die bis ins Schulalter ihre Kinder gestillt haben. Von daher gehe ich von etwa 6 Jahren aus. Und sie brachte den Knaben, brachten zusammen mit dem Mann, den Knaben zu Eli. Und sie sprach, bitte mein Herr, so wahr meine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Um diesen Knaben habe ich gebetet und der Herr hat mir meine Bitte gewährt, die ich von ihm gebeten habe. Es habe auch ich ihn dem Herrn geliehen, alle Tage, die er lebt, geweiht. Ist sie dem Herrn geliehen, so alle Tage, die er lebte, ist er mir geliehen und er betete dort den Herrn an. Ja, und ich denke, das meint Eli. Und Hannah betete und sprach. Und das ist heute unser Text zu dem Auferstehungssonntag. Mein Herz frohlockt in dem Herrn, erhöht ist mein Horn in dem Herrn. Mein Horn ist ein symbolischer Ausdruck für Kraft. Die Zeit ihrer Depression, die Zeit ihrer Demütigung ist vorbei. Warum?
Weil sie ein Kind hat.
Weil sie Mutter ist. Gott hat ihr Gott sie gehört.
Weil Gott sie erhört hat. Es heißt vorneweg ja, der Herr hat ihr Mutter nachgefunden. Und sie bittet und Gott hört. Und damit ändert sich ihr Bewusstsein. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ihr euch erinnert an die ersten Jahre eures Glaubens, spätestens dann, wenn ihr wisst, dass Gott wirklich euch hört, hat sich eure Beziehung verändert. Wenn ihr merkt, dass ihr ernst genommen seid, das überwindet die Unsicherheit, die Zweifel, die ständigen Angriffe, unter denen jeder Gläubige, die junge Gläubige steht. Man weiß, die Beziehung ist da. Es wird sicher bei jedem anders sein, aber ich habe dann immer noch jahrelang gekämpft. Ich habe immer gesehen mich nach einem seiner Worte. Ich bin in jeden Gottesdienst gegangen, in der Hoffnung, dass er zu mir redet. Und das war es erleichtert, wenn ich so nach einem Vierteljahr mich direkt ein Wort angesprochen habe. Es war oft nicht mal das Predigtwort, es war einfach ein Wort aus der Schrift, direkt in mein Herz gekommen. Kann ich nicht so viel falsch gemacht haben, dass er wenigstens noch mit mir redet. Das war so ein Stückchen Erfahrung aus der Kindheit. Wenn man also zu doll Mist gemacht hat, dann haben die Eltern erstmal geschwiegen. Sicher, um sich erstmal wieder runterzukriegen, damit das nicht explodiert. Aber als Kind empfindet man das sehr bitter, als sehr schwierig. Und es ist tatsächlich so, das Schweigen Gottes ist eine bittere Sache. Weil eine gute Beziehung zwischen Kindern und Eltern ist immer von Sprache gekennzeichnet. Ich habe einige Jahre gebraucht, bis mir aufgefallen ist, es gibt einen wunderbaren Vers in der Bibel, und ich war selber schon Vater und habe dann erst verstanden, es gibt ein Schweigen aus Liebe. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo in einem der Psalmen, also glaube ich, er schweigt in seiner Liebe. Ich habe das erst verstanden als Vater, wenn ich so richtig eins war mit einem meiner Kinder. Wir waren unterwegs, dann brauchten wir nicht reden. Dann war die Gemeinschaft da. Dann habe ich verstanden, okay, Gott hat mich aus Frust geschwiegen. Er war oft zufrieden und ich habe es gar nicht geahnt. Und das dürfen wir auch mitnehmen, dass es natürlich durchaus ein Schweigen aus Entfernung gibt, aber es gibt eben auch ein Schweigen in Liebe. Dass man übereinstimmt, dass man keine Worte braucht. Oh naja, wer verliebt das Kind? Reicht, wenn man neben dem anderen sitzt und sich anfasst. Und dann muss man nicht unbedingt reden. Kann man das Füßchen noch kaputt reden. Und das ist auch in der Gottesbeziehung. Wenn wir in enger Gemeinschaft mit Jesus sind, dann dürfen wir dieses Schweigen genießen. Aber hier sehen wir, dass Hannah das mit überflüstert. Und das ist nicht mehr Flüstern. Das ist nicht mehr nur Lippenbewegung. Das ist Bekenntnis. Mein Herz frohlockt. Frohlocken tut man nicht im Geist. Also, das geht auch. Wir wissen einmal von Jesus. Ne? Er frohlockt im Geist. Geht auch, aber frohlocken ist na, das, was da vorhin bei den Kindern erlebt. Ja, diese Freude, dieses vor Gott zu tanzen. Wünschte man, dass das auch Erwachsene hier in Norddeutschland hinkriegen, in Afrika ist es selbstverständlich.
Nachdem Jesus vor Gott dann aber gesprochen.
Bitte?
Nachdem er vor Gott
dann. Natürlich, natürlich. Deswegen, das nimmt dann Gestalt an. Und sie sagt, mein Mund ist weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich deiner Rettung. Keiner ist heilig wie der Herr, keiner ist außer dir. Und übrigens, das Wort Rettung, ich freue mich deiner Rettung, das hat was mit Jeschua zu tun. Das ist dasselbe Wort wie Heiland. Ja, wir haben das im Wort Heiland, Heil und Rettung verbunden. Und von daher gibt diese Frau ein Bekenntnis zu dem, der sie gerettet hat, zu dem Gott des Heils. Keiner ist heilig wie der Herr, denn keiner ist außer dir und kein Fels ist wie unser Gott. Häuft nicht Worte des Stolzes noch die Freches aus eurem Mund hervor, denn ein Gott des Wissens ist der Herr und von ihm werden die Handlungen gewogen. Die Bogen der Helden sind zerbrochen und die Straucheln haben sich mit Kraft umgürtet. Die satt waren dienen für Brot und die hungrig waren sind es nicht mehr. Sogar die Unfruchtbare hat sieben geboren und die Kinderreich ist dahingelegt. Er tötet und macht lebendig. Er führt in das Totenreich hinab und führt herauf. Und das ist das Zeugnis der Apostelung, was diese Frau hat. Das sage ich mal den Frauen hier unter uns. Es scheint ja immer so ein Ungleichgewicht zu sein. Es scheinen ja nur Apostel zu geben und Propheten. Aber wisst ihr, dass das ein prophetisches Wort ist? Und dass Samuel ohne diese prophetische Mutter nicht seine Dienste tun können? Das, was sie sagt, ist, ist reines Prophetentum. Ich könnte euch 20 Stellen sagen, die das bestätigen, was sie hier ausspricht. Ich gebe nur einen einzigen Tipp. Schreibt euch das mal auf. Lest einmal Jeremia 29. Prophetisches Wort ist immer ein Wort der Autorität in die Situation hinein. Das ist kein Spaß. Jeremia hat am Ende seines Dienstes, oder ziemlich am Ende seines Dienstes, als das Volk Gottes über Jahre seine Warnungen, die Warnungen Gottes nicht ernst nimmt, Worte des Gerichts über einzelne Personen, Priester, falsche Propheten und so weiter. Und die sind mit Namen genannt. Wir finden ja freundlicherweise, dass im Teil der Bibel mit Datenschutz versehen ist. Ja, also der Mann Gottes von Juda, der gegen Samaria Götzendienst zwei sagt und der dann durch den Löwen umgebracht wird, wird nicht mit Namen genannt. Er ist ein gehorsamer Mensch, der sich nur von einem alten Propheten bereden lässt, gegen das Wort Gottes gehandelt. Sein Name wird extra nicht genannt. Und ich finde, das ist biblischer Datenschutz. Es wird also sein Name nicht bestätigt. Man kann ihn nicht sagen, ja, der und der hat ja nicht gehört. Und wir finden viele Sachen, die in dieser Weise geschützt werden. Diese Ehebrecherin, und sie führten eine Ehebrecherin zu Jesus, also eine Frau zu Jesus, die im Ehebruch ergriffen wurde und wollte nicht wissen, ob sie denn gesteinigt werden darf oder nicht. Ja, der Name wird nicht genannt. Das finde ich kostbar, dass Gott selbst Menschen in Verfehlungen schützt. Aber andere, in anderen Fällen, und das gehört zum prophetischen Dienst, gehört das Wort Gottes, gehört das Gericht Gottes ausgesprochen. Und wir finden das bei Jeremia als ganz krasses Beispiel. Und wir finden das bei Samuel. Und wir finden das hier echten prophetischen Dienst, nämlich Worte des Gerichts, auch bei Hannah. Der Herr macht arm und macht frei. Er ermittelt und erhöht. Er tötet, macht lebendig. Er führt ihn des Totenreich nach und wieder herauf. Er hebt aus dem Staub empor die Geringen. Und bewahrt die Füße der Frommen. Aber die Gottlosen verstummen in Finsternis. Denn nichts durch Stärke hat der Mensch die Oberhand. Der Herr, es werden zerschmettert werden, die mit ihm hadern. Über ihnen im Himmel wird er donnern, der Herr wird richten, die in der Erde und Macht verleihen seinem König, überhöhen das Horn seines Gesandten. Leute, ist euch das bewusst, dass es zu dieser Zeit noch gar keinen König gab? Wir lesen gerade aus 1. Samuel 2. Sie gibt ein prophetisches Wort. Hier auf Jesus. Man ist schnell dabei, über solche Stellen wegzulesen, sagt er, ja, das ist so poetisch. Aber es ist ein gewaltiger Inhalt. Der Herr wird richten die Ende der Erde und Macht verleihen seinem König und erhöhen das Horn seines Gesagten, die Macht seines Gesagten. Erinnert euch, im ersten Vers heißt, mein Herz verlockt in den Herrn, erhöht ist mein Horn. Dort redet sie von ihrer erneuerten Kraft. Und am Ende dieses Wortes redet sie von der Macht des Königs. Diese Frau hat verstanden, was Auferstehung bedeutet. Ich wünsche, dass das jeder von uns in ähnlicher Weise versteht, weil das unser Berufen als Gemeinde Gottes ist. Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 14, ich will, dass alle prophetisch werden. Wir können das nicht von uns aus, aber wir können Gott bitten. Und der Geist, den Jesus versprochen hat zu geben, nachdem er auferstanden ist und aufgefahren ist in den Himmel, hat er seinen Jüngern versprochen. Dieser Geist ist der Geist der Propheten. Und das bedeutet Auferstehungskraft heute. Ganz praktisch. Amen. Thank you.